Wunderschönen guten Abend. Es ist ja eigentlich schon fast Abend. Es ist relativ spät. Dafür toll, dass so viele Leute da sind. Scheint ein interessantes Thema zu sein. Bevor wir über Windows Holographic reden und was so danach kommt, nach den ersten Demos mit Einhörnern und Astronauten. Wer hat schon mal eine HoloLens-Demo gemacht? Oder eine Holographic-Demo, Entschuldigung. Also mit einer HoloLens. Ja, ein paar. Dann wisst ihr vielleicht so ungefähr, was ich meine. Den anderen würde ich nahelegen, mal so eine Demo zu machen. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, weil ich muss noch zum Housekeeping zu der Session noch zwei Sachen sagen. Zum einen, es gibt ja normalerweise immer so einen Fragen-Antworten-Block am Ende. Ja, so einen Q&A-Block. Und ich darf dieses Jahr das Spiel einfach umdrehen. Ich werde am Ende 10 Fragen stellen und für 10 richtige Antworten gibt es für den morgigen Tag 10 HoloLens-Demo-Slots. Für den, der die Frage richtig beantworten kann. Das ist für mich total entspannt. Ich muss mal nicht Fragen beantworten. Das ist wunderschön. Wer dann aber trotzdem Fragen hat, am Ende einfach im Nachgang zu mir kommen. Wir kriegen es einfach nur in dem Format nicht unter. Das ist das eine. Das andere ist, das will ich jetzt fairerweise noch dazu sagen, weil ich ihm die Möglichkeit geben möchte, dass, wenn er deswegen gekommen ist, jetzt die Möglichkeit hat, noch in eine andere Session zu gehen. Ich habe in meinem Abstract geschrieben, am Ende werde ich was zeigen über mit Code, wie es ist, wenn man in Collaboration mit Brillen was macht, also mehrere Brillen zusammengeschlossen. Das ist ein Thema, das aufgrund dessen, dass wir, als ich dann Abstract geschrieben habe, ich gewisse Informationen, gewisse Entwicklungen noch nicht hatte, sind jetzt einfach ein paar Sachen passiert, über die ich heute in dem Kontext eher spreche als über dieses Thema, weil es mit dem Creator-Update zusammenhängt, das für Windows 10 announced wurde. Weil wir glauben, dass es vom Informationsgehalt jetzt erstmal wichtiger ist und ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass dieses Vernetzen der Brillen echt ein sportliches Thema ist. Da kannst du mal zwei Stunden eigentlich alleine drüber quatschen. Also wer da im Nachgang irgendwie Informationen will und hat gesagt, du pass auf, deswegen bin ich hier, der kann jetzt sich überlegen, in eine andere Session zu gehen und im Nachgang auch ganz zu mir kommen und mich darüber ausquetschen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Habe ich genügend Material dazu. Kriegen wir nur heute in dem Talk nicht unter. Gut. Ich möchte heute vor allem über dieses danach reden. Also was kommt jetzt, wenn man die ersten Demos mal gesehen hat? Wir haben es jetzt schon eine Zeit lang am Markt. Das ist auch so ein bisschen die Sache, dass dieses, wenn ich mich... Also ich habe, als ich gezeigt habe, was die Brille kann auch so und Holographic kann, wo wir hinwollen mit dem Creator-Update und habe dann so mit Freunden und Bekannten gesprochen, haben wir so gesagt, ja, in 10 Jahren, das ist der Darth Vader irgendwie am Tisch, das ist für alle irgendwie Science-Fiction. Das ist wie, wenn die Großeltern immer sagen, wir fliegen irgendwann in Raumschiffen und das erzählen mir alle 2 Jahre und ich fahre dann wieder mit dem Auto zum Weihnachtsessen. Aber es ist doch so, dass es funktioniert. Also es ist heute im Hier und Jetzt ja eigentlich schon möglich, genau sowas zu machen. Und dass es wirklich so ist. Ich habe mal ein Video dabei aus meinem Alltag. Und es zeigt ganz gut, was passiert, wenn man Holographic wirklich in sein Leben lässt und vor allem, wenn alle anderen in der Familie auch Holographic in ihr Leben lassen.
Ich gehe mal hoch zu Tammy und vergisst du nicht, dass du noch Sport machen wolltest.
Logisch. Danke für die Erinnerung. Natürlich mache ich Sport. Natürlich nicht. Natürlich mache ich keinen Sport. Oh, hallo. Und... Eigentlich wäre ein paar Plätzchen gut. Und ich weiß zufällig, wo die Plätzchen sind. Plätzchen. Ich komme. Na, wo sind denn meine Plätzchen? Da sind meine Plätzchen. Das ist total gut. Und oh. Echt jetzt?
Und Finger weg von dem Plätzchen, ich kenne dich überall.
Na toll. Na ganz toll, das ist ja hervorragend. Soll das witzig sein? Soll das witzig sein vielleicht? Weißt du was? Dann esse ich halt einfach Schokolade. Ich lasse mich doch nicht verarschen hier. Dann gibt es einfach Schokolade. Ich bin doch nicht. Dann pfeife ich halt einfach auf Plätzchen. Gibt es halt keine Plätzchen. Der Schuman hier. So, wo haben wir Schokolade? Hallo?
We're gonna go over the squat, clean and jerk. Squat, clean and jerk is gonna be extreme power from your hips, quads and glute area. So you'll see me notice when I set up on the bar, I want to have exact measurements each time I come up. I'm gonna put my hands on the side and when I pop down in my squat position.
Ja, danke auch. Okay, fällt aus. Und das zeigt, wie du das einfach in deinen ganz normalen Alltag bekommst. Das war jetzt dann im Endeffekt danach gedreht, aber das Witzige war wirklich, ich habe meiner Frau so das Ding mal aufgesetzt, so, probier mal ein bisschen damit rum und so, was ist irgendwie da blöd, das braucht kein Mensch. Und dann warst du dann irgendwie mal 2 Tage verschwunden und dann sind auf einmal solche Sachen aufgetaucht, wie so komische Bilder in Paint, total toll retuschiert. Und das soll zeigen, zum einen, dass es wirklich funktioniert. Also das ist wirklich im Hier und Jetzt, das ist nicht irgendwie in 2, 3, 15 Jahren, sondern das kann ich jetzt aktuell kaufen. Im Moment noch für gutes Geld, das ist richtig. Wenn ich mit ganz vielen Leuten unterhalte, die gesagt haben, boah, $3,000, ihr seid ja wahnsinnig, aber da ist ein vollwertiger Rechner drin. Und wenn ich mir mal überlege, das war das Erste, was man gesehen hat, dieses Rockkonzert als Hologramm. Das ist, glaube ich, in dem Video nicht so wirklich drüber gekommen, aber das sind, wenn du davor sitzt, sind es gefühlte 120, 130 Zoll. Den Fernseher kauft ihr mal. Da gehst du mal in den Mediamarkt. Da legst du richtig Geld hin. Na? Und das kannst du einfach mitnehmen. Warum funktioniert das jetzt? Oder was hat sich so gravierend geändert? Weil ich meine, gerade im Virtual Reality Geschäft sind wir ja jetzt, das gibt es ja schon relativ lange, haben wir ja auch schon viele Lösungen gesehen, viele, viele Techniken gesehen, viele Brillen gesehen. Warum geht sowas jetzt? Dass ich sagen kann, ich kann so ein Hologramm irgendwo hinstellen. Das Ganze funktioniert, weil wir jetzt in der Lage sind, Mixed Reality zu machen. Und das ist nicht Virtual Reality und auch nicht Augmented Reality, sondern Mixed Reality. Und da ist jetzt die Frage, wo grenzt sich das Zeug ab und wo ist da eigentlich der Unterschied? Also ich glaube, bei Virtual Reality ist es relativ klar. Virtual Reality ist das, was wir bei Oculus gesehen haben, bei so einer HTC Vive, setze ich auf und bin völlig abgeschottet von der Außenwelt. Ich habe wirklich ein Level-Design, ich kann im Endeffekt eigentlich Spiele, so wie ich die auch von meinem PC kenne, kann ich halt im Endeffekt vollwertig eintauchen. Dann haben wir einfach noch die normale Realität, also die Realität, das echte Leben. Das ist so, was man Entwicklern ab und zu mal wieder erzählen muss, aber es ist tatsächlich so. Also es gibt eine physikalische Realität und Mixed Reality ist irgendwo die Schnittmenge dazwischen. Und da sagen dann immer ganz viele zu mir, ja, aber das ist ja eigentlich Augmented Reality auch. Also Einblenden von Informationen, Zusatzinformationen in die normale Welt. Wir kennen das vom Head-Up-Display-Auto. Ich glaube, das war so die erste prominente Geschichte, wo Leute wirklich richtig Geld ausgegeben haben für das Feature im Auto. Oder eben auch, es gibt mittlerweile Snowboard-Helme, die mir immer links einblenden, wie schnell ich fahre. Google Glass war auch so in die Richtung. Und da ist aber der Unterschied zu Mixed Reality der, dass Mixed Reality zum einen in der Lage ist, 2D und 3D darzustellen. Augmented Reality war immer 2D-Informationen anzeigen. Und Augmented Reality hat keine Ahnung von der physikalischen Realität. Also das heißt, es projiziert immer an dieselbe Stelle in Relation zu meinem Blick die Information. Der ist das Augmented Reality ist es völlig egal, ob da jetzt irgendein Hindernis ist, etc. Es blendet immer drüber ein. Bei Mixed Reality habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, alles klar, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Ich mache den Schrank auf und da steht ein Gewichtheber im Schrank. Und ich mache die Tür zu, mache die wieder auf und er steht immer noch da. Und das ist der Unterschied. Wir können mit Mixed Reality jetzt wirklich Sachen in einem physikalischen Raum positionieren und wir wissen danach immer noch, wo das Ganze stattfindet und wo es ist. Das ist so die Abgrenzung zwischen diesen 3 Begrifflichkeiten. Das ist wichtig, dass man da mal drüber redet, weil ich auch schon ganz oft gelesen habe, HoloLens, auch in der Presse, HoloLens, die Augmented Reality Brille. Kannst du machen, ist aber nicht das, was die Brille eigentlich ausmacht. Das ist eine Mixed Reality Brille. Also die kann im Endeffekt alles 3. Das sieht man auch hier nochmal. Wenn wir von der HoloLens sprechen, die kann wirklich Mixed Reality all diese Sachen abbilden und kann eben auch, was Virtual Reality angeht, gewisse Dinge abbilden. Und da ist jetzt so die Frage dann auch für mich gewesen, habe ich selber am Anfang auch nicht verstanden. Ich habe irgendwann mal eine Virtual Reality Demo auf einer HoloLens gesehen und das ist gelaufen. Und habe mir so gedacht, ja, das ist schon ganz schick, aber warum eigentlich? Was macht denn das für einen Sinn? Braucht ja auf der HoloLens eigentlich keiner. Also beziehungsweise gibt es einfach andere Devices, die das besser können und billiger sind, wesentlich billiger sind. Und der Grund ist, dass wir uns heute nicht über HoloLens unterhalten, sondern über Windows Holographic unterhalten, was ein Unterschied ist. Denn es ist die Windows-Version, die in irgendeiner Form dafür genutzt werden soll, 3D-Content darzustellen. Und das Ganze eben auch von mir aus dann auf einer Virtual Reality-Brille. Und das ist auch ein Announcement, das jetzt mit dem New York-Event war, mit dem Windows-Event, wo wir gesagt haben, wir werden, ich glaube, ab dieser Woche, nächster Woche, nagel mich nicht fest, irgendwann so anfangen, also beziehungsweise OEM-Partner von uns werden anfangen, VR-Brillen zu vertreiben zu einem Startpreis von $299, auf denen Windows Holographic läuft. So. Und dann wird es nämlich dann schon ein Schuh, warum das man auf einer HoloLens-Demo, eine VR-Demo, also ein VR-Dings gesehen hat, weil Windows das einfach kann. Ja, die Brille war jetzt dann nicht der Formfaktor dafür, aber Windows Holographic kann es darstellen. Und mit solchen Brillen ist es dann eben auch möglich, komplette VR-Anwendungen, komplette Virtual Reality-Anwendungen mit Windows zu machen. So viel dazu. Warum oder was eigentlich so der Unterschied zwischen HoloLens und Windows Holographic ist. Das ist nämlich so ein bisschen das, was so in letzter Zeit, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen ist in Diskussionen. Dann habe ich was rausgeholt zu dem Thema Windows. Ich habe letztes Jahr auf dem Technical Summit 2015 die Ehre gehabt, den Talk über die Universal Windows Plattform zu halten. Windows 10 war letztes Jahr irgendjemand auf dem Technical Summit. Hat irgendjemand diese Session gesehen? Ja, ein paar. Okay. Und dann machen wir jetzt mal einen Faktencheck. Wie viel von dem hat eigentlich noch Bestand, was ich letztes Jahr gesagt habe? Ja, also was habe ich gesagt eigentlich? HoloLens, unser Holographic Computer tatsächlich, läuft auch mit Windows 10. Mit Windows 10 lösen wir jetzt das Versprechen ein, das wir irgendwann mal gegeben haben. Ich glaube, das haben wir bei 8.1 auch schon so ein bisschen gehört. Hey, ihr könnt jetzt mit einer Codebasis zwei Apps schreiben. Oder ihr könnt eben auf zwei Geräte. Und mit Windows 10 kommt jetzt dieses Versprechen eigentlich nochmal um die Ecke. Und zwar, dass wir sagen, ihr könnt jetzt mit einer App, und deswegen stehe ich ja hier, ihr könnt jetzt mit einer App wirklich diese ganzen Devices, die ihr gerade gesehen habt, in irgendeiner Form bespielen und könnt die App ausrollen auf diesen Devices. So, soweit so gut. Ein Teil ist drin, den muss man jetzt dann nachträglich nochmal angucken und beweisen, ob das wirklich so ist, nämlich dass eine Universal Windows Plattform App wirklich auf allen Device-Faktoren läuft. Das ist nämlich sehr spannend, weil ich mir das am Anfang zum Beispiel auch nicht vorstellen könnte, wie das da funktionieren soll. Die zweite Aussage war, ich habe gesagt, Windows 10 läuft auf allen Devices. Heute wissen wir, dass sich bei der Geschichte, über die wir heute reden, vom Wording her über Windows, es handelt sich um Windows Holographic. Also das muss man ein bisschen trennen, da hat sich einfach die Begrifflichkeit ein bisschen geändert. Aber ansonsten, bisher noch alles fein. Wer hat mit der Universal Windows Plattform schon mal was gemacht? Okay, das ist etwa die Hälfte. Deswegen erkläre ich noch mal kurz dieses Schaubild, das man auch gerade in dem Video gesehen hat. Nur mal so als kurzen Einstieg, wo das herkommt. Wir haben gesagt, mit der Universal Windows Plattform, das ist, was ich letztes Jahr gesagt habe, schreibst du eine App, läuft überall. Wie soll das überhaupt funktionieren? Da war es eben so, dass wir zu Windows 8 Zeiten, und wenn man sich das mal anguckt, und zu Windows 7 Zeiten, hatten wir 4, 5 unterschiedliche Betriebssysteme. Diejenigen unter euch, die Projektarbeit oder Produktentwicklung gemacht haben, die mehrere Microsoft-Ökosysteme bespielen mussten, werden sich das eine oder andere Mal gedacht haben, reden die eigentlich miteinander? Weil das echt manchmal richtig Pain war. Und nein, haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Haben sie wirklich nicht. Haben sie wirklich per Definition nicht. Was einfach organisatorisch auch in unserer Unternehmensstruktur schon so war. Das ist auch was unser neuer Chef relativ schnell aufgeweicht hat. Und Hans hat ja gesagt, wisst ihr was, ihr arbeitet alle für Windows. Das kann ja euer Ernst sein. Redet miteinander, tut euch zusammen. Ihr macht sowieso eigentlich zu 70% dasselbe Business und dasselbe Zeug. Und das ist tatsächlich passiert. Und das finde ich erstaunlich, wie schnell das eigentlich funktioniert, wenn man sich überlegt, wie groß dieser, wie alt dieser Windows-Dinosaurier ist, egal in welcher Ausprägung, ist echt der Hammer. Und dann wirklich zu sagen, in 3 Jahren hebst du das jetzt mal technisch, ist eine Sache, aber die ganze Organisationsarbeit dahinter auch umzuhängen in so einem großen Konzern ist eigentlich sportlich. Wir hatten dann Windows 8.1, das war das Update, wo er so gesagt hat, verstehe ich nicht, was ist jetzt da besser? Die Kacheln sind immer noch doof. Aber da ist unter der Haube so unglaublich viel passiert, weil das die erste Version war, wo wir eine App schreiben konnten, die zumindest auf einem Tablet, auf einem Desktop und auf einem Telefon läuft. Mit gewissen Abstrichen, gerade was UI angeht, aber ich war zumindest in der Lage zu sagen, ich schreibe Business-Logik, ich schreibe Code Behind, den ich einfach über Shared Project, über die unterschiedlichen Gerätefaktoren packen kann. Und eben UI waren ein paar Sachen dabei, dass ich sage, okay, gut, ich kann Sachen auf dem Telefon nutzen, dass ich auf dem Tablet nutze, aber in letzter Konsequenz hat es ganz ehrlich nicht so gut funktioniert. Da glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen. Da nickt der Mann mit dem Hut. Ja, gut. Okay, aber das war so die erste Hürde. Das war der Weg zu Windows 10 und mit Windows 10 haben wir dann eben noch so Sachen dazu gepackt, dass ich auch Apps auf einem Raspberry Pi wirklich nutzen kann, weil wir gesagt haben, der IoT-Markt ist so ein großer Markt. Wir wollen, dass wir eben solche Kleinstgeräte auch befeuern können. Und deswegen Windows 10. Und deswegen eigentlich auch nur noch ein Betriebssystem. Ich habe irgendwann mal gehört intern, das ist das letzte Windows. Und das ist auch so die Geschichte, die wir eigentlich nur noch mit Updates bezüglich Features irgendwie supporten. Aber das ist so die letzte Version. So viel nochmal ein bisschen Theorie. Vorfeld, die noch nicht mit UWP, so ein Grundzug. Wer über UWP noch ein bisschen was wissen will, im Anschluss ist von meinem Kollegen Bernd Meyer noch eine UWP-Session. Der gibt da ein bisschen Gas, wen es interessiert, so generell, wie das funktioniert. Ich glaube, man sollte das auch ein bisschen verstehen, wenn man Richtung Holographic geht, dass man das Grundprinzip mal so ein bisschen inne hat. Kann ich die Session ans Herz legen. Gut, ich habe letztes Jahr, um diese These zu beweisen, dass eben diese App, die ich einmal schreibe, überall läuft, ein Demo-Szenario gemacht, ganz kurz. Das ist ein klassisches Home-Automation-Demo. Ich habe hier eine Lampe aufgebaut, ich habe einen Raspberry Pi aufgebaut, ich habe da ein Netz dran gehängt und ich habe geschwitzt, dass diese Demo funktioniert. Und sie hat funktioniert. Und die gucken wir mal kurz an, was da damals gebaut ist, weil alles, was ich gleich erzähle, zwecks HoloLens, baut da drauf auf. Oder auch nicht. Aber jetzt. Die ich hier gebaut habe. Ich habe das mal mit einem wirklichen Device, mit einem wirklichen Telefon verbunden. Und hier kann ich zum Beispiel ins Obergeschoss gehen und was ich gerade gemacht habe, ich habe es bei meiner großen Tochter einfach gesagt, so, Fräulein, Feierabend, Licht aus. Und dann kann ich hier zum Beispiel in den Raum gehen und kann hier eben, ich sehe hier den Raum, ich sehe hier aktuelle Werte, ich kann hier noch mit Reglern irgendwelche Temperatursachen verstellen und kann hier eben auch, wenn ich auf die Lampe tippe, einfach eben auch das Licht an- und ausschalten. So weit, so gut. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal, wenn wir die ganze App nochmal starten, genau dieselbe App auf meinem Surface, dann bekomme ich es hier auch, kann hier auch mit meinem Obergeschoss, kann hier auch ins Zimmer von der Großen und auf einmal schaut das Ganze aber auch ganz anders aus. Also ich habe auf einmal eine andere Anordnung, ich habe auf einmal die aktuellen Werte da links stehen irgendwie und ich benutze irgendwie das komplett breite Ding und ich habe hier auf einmal komische Ringregler, also nicht mehr so diese geraden Regler, sondern habe das Ganze einfach eher optimiert für die Displaygröße, weil ich auf der Displaygröße auf einmal mehr machen kann. Und kann auch hier, wenn ich hier schön meine Lampe drücke, kann ich es ja auch dann ausschalten und das Zeug kann wunderschön miteinander interagieren. Oh, und jetzt sind wir bei dieser Tablet-Telefon-Geschichte, ist ja alles ganz cool. Aber der Hammer ist, und das, ich finde es einfach schön, hier in Visual Studio läuft, ich zeige es mal hier, Universal Home Automation, meine App, die wirklich nur ein Projekt beinhaltet, ja, läuft hier in Visual Studio. Und was die macht, ist weder das Telefon befeuern, noch meine Desktop, weil das habe ich über das Startmenü gestartet, weder meine Desktop-App befeuern, sondern das da ist, das befeuert gerade den Raspberry Pi, der hier liegt. Ich habe hier einen Raspberry Pi liegen, der auf meine Azure-Verbindung, auf meine Azure-Verbindung hört, in der ich meine Nachrichten pumpe, wenn ich hier drauf drücke und sage, ich möchte das Licht anschalten, geht das Ganze erst raus in die Cloud. In der Cloud sage ich dann, dieses Licht bitte, weil ich habe dieses Kommando gegeben und der Raspberry hört drauf die ganze Zeit und schaltet dann das Licht. Und das ist exakt dieselbe App. Das ist genau dieselbe App, die hier auf dem Telefon läuft. Die habe ich auf diesem Raspberry Pi deployed. Und das ist gerade das, was wir hier auch live sehen, was hier läuft. Und was dann noch das i-Tüpfelchen ist, wenn ich hier mal den Input umschalte, der Raspberry hat nämlich einen HDMI-Ausgang, dann sehe ich diese App, weil der Raspberry tatsächlich auch Oberfläche macht. Und jetzt überlegt man sich mal die Möglichkeiten, wenn man auf so einen Raspberry Pi, der, weiß nicht im Moment, $49 kostet irgendwie, wenn ich auf denen auch ein 4 Zoll oder ein 7 Zoll Touchdisplay draufstecke und das Ding an die Wand schraube.
Genau.
So viel dazu. Das war das vom letzten Jahr. Ich zeige das aus der Konserve nicht unbedingt, weil ich sagen will, ich war zu faul, das alles nochmal zu machen, sondern es geht darum, einfach zu sagen, hey, schaut mal her, die haben die Story weitergedacht. Ja, weil das ist das, was wir letztes Jahr gezeigt haben, haben wirklich gesagt, das läuft auf jedem Device. Und jetzt ist die Frage, kann sowas funktionieren auf sowas? Und vor allem, wie funktioniert sowas? Und es funktioniert. Ich habe es mal zu Hause aufgenommen, weil ich mir hier nicht so sicher war, zwecks Internetverbindung. Sieht dann so aus. Draußen ziemlich kalt. Echt ziemlich kalt. Hallo. Ich habe hier einfach mein Display an der Wand hängen. Und kann das einfach jetzt mit den Möglichkeiten von Windows Holographic bedienen. Kann das hier steuern. Sehe auch das UI perfekt angepasst auf die Größe, die ich hier habe und kann hier auch tatsächlich die Regler verwenden, Lampe an- und ausschalten, alles kein Problem. Also es funktioniert tatsächlich auch auf einer HoloLens.
Select. Select.
Ach ja, genau, wer redet denn mit mir? Genau, das Ganze geht auch mit über Sprachsteuerung, weil Holographic auch vollwertig Sprachsteuerung unterstützt. Und was ich hier auch noch echt cool finde, ist, dass ich bei der Größe der App eigentlich ins Unendliche mich austoben kann, was Skalierung angeht. Also wenn ich sage, ich möchte es größer, kleiner haben, kann ich das hier auch bequem anpassen, kann das irgendwo anders hinziehen und von mir aus auch an einer anderen Wand andocken. Oder wenn ich es ausprogrammieren möchte, kann ich auch sagen, dass es mir dauernd folgt. Geht auch. Ja, lacht nicht. Es gibt Szenarien, wo das Sinn macht. Überlegt mal Skype, ja, Videobild, da genau funktioniert das. Oder ich gucke irgendwas auf Netflix, keine Ahnung, und kann das immer schön mit mir mitdackeln lassen, während ich hier mit dem Staubsauger schiebe. Ist großartig. ich saug seitdem die Wohnung. aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was noch dazu kommt, ist, dass wir haben das jetzt also angedockt an irgendwas gesehen und immer an was dran geklebt. Ich kann das halt auch mitnehmen, was ich gerade gesagt habe. Hier geht es zum Beispiel um den Kamin rum, weil es von der Distanz her so weit weg war, dass es um den Kamin rum geht. Und ich kann das eben auch einfach in den Raum stellen. Und es funktioniert auch mit diesem Halbtransparenz-Shiny. Ich habe das wirklich auch ganz bewusst vor ein Fenster. Das kann man immer noch lesen, das funktioniert. Und jetzt lüften wir das größte Geheimnis der Windows-Geschichte, wo die Bluescreens herkommen. Achtung. Ja, so sieht's aus. Wir drehen seit 20 Jahren einfach die Fenster um, wenn es nicht mehr geht. Aber Schatz beiseite, was man daran einfach relativ gut sehen kann, das sind jetzt alles Sachen bei mir zu Hause. Und das ist aber überlegt euch mal, zum Beispiel in der Industrie, auf so einer Fabrikstraße, wo wirklich Maschinen stehen, die alle kein Display haben, wo die alle irgendwelche Workstations da stehen haben und dann immer irgendwie was in der Hand haben, weglegen, irgendwas am Rechner machen, wieder herholen. Und da haben wir unglaublich viele Leute, gerade in der Industrie, die sagen, das ist ein Gottesgeschenk, weil es bei uns ein Problem löst, das wir seit 15 bis 20 Jahren haben und das ist Hands-Free-Arbeiten. Ich pfeife auf den ganzen 3D-Shishi, ich brauche das nicht. Gebt mir einfach irgendwie eine Möglichkeit, so eine UWP-App über meine Maschinen zu hängen, wo ich Power BI-Dashboards oder irgendwelche Displays anzeigen kann, 2D, wie die ich einfach mal für einen PC entwickelt habe und die bleiben da hängen. Und wenn die Leute mit der Brille über den Shopfloor laufen, gucken die links, rechts und sehen einfach, stimmt was nicht, muss ich irgendwas tun, wie sind die Werte von der Maschine. Und es muss nicht immer, und das finde ich ein bisschen schade, weil alle immer über 3D, das sieht natürlich beeindruckend aus, aber man muss sich mal überlegen, was du eigentlich mit dem machen kannst, was schon da ist. Also was du mit so 2D-Apps machen kannst. Und ich habe wirklich, und das ist jetzt die Frage, was muss ich eigentlich genau machen, um das Resultat zu erzielen, das ich gerade gezeigt habe? Nämlich nichts. Es kommt fast nichts. Aber das zeige ich gleich. Aber es kommt im Endeffekt out of the box mit. Das, was ich jetzt gleich zeige, was man tun muss, das liegt einfach an der Sache, wie wir UWP-Apps so smart kriegen, dass sie auf unterschiedliche Device-Faktoren reagieren können. Weil einfach gewisse Features nur, ne, ich kann einfach auf meinem Surface keine SMS verschicken. Ist blöd, wenn ich dann die API anprogrammiere. Es gibt einfach da Mechanismen, wo ich dann auf den Device-Faktor reagiere. Und die muss ich halt bei so einer HoloLens einfach auch gerade, was die Ansicht angeht, bedienen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich effektiv machen muss. Das zeige ich mal kurz. Weil das wirklich echt kleckeles Arbeit ist. Und zwar, ich habe hier das Projekt vom letzten Jahr. Ich habe es ganz bewusst wirklich dieses Projekt genommen, einfach um zu sagen, hey, schaut mal her, der hat jetzt nicht irgendwas hergefaked oder so. Das ist das Projekt vom letzten Jahr, ist genau das Gleiche. Und was ich hier habe, ich habe mal die View genommen von dem Kinderzimmer, auf dem ich gerade hier die ganze Zeit rumgeritten bin und meine Tochter in einen Kühlschrank gepackt habe. Das ist die Ansicht fürs Telefon. Ja? Und ich kann hier oben in Blend oder eben auch in Visual Studio ganz bequem zwischen den Voransichten umschalten im Editor. Und kann hier dann eben sagen, okay, gut, es gibt auch ein 57 Zoll HoloLens 2D-App-Template. Und dann kann ich eben in diesem Template sagen, da würde ich jetzt hergehen und würde sagen, okay, alle Objekte, die ich in so eine View ziehe, die sind erstmal völlig losgelöst von der Auflösung, auf der ich unterwegs bin, so angeordnet, wie ich es im ersten Wurf tue. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich im Phone eine andere Anordnung brauche als auf dem Tablet breit, als auf so einem HoloLens-Device. Und es ist so, dass wir bei den, also wen das weiter interessiert und mit UWP noch nichts gemacht hat, das ist im Nachgang, würde ich eben Bernd empfehlen, gibt es eben die Möglichkeit mit den Features von Adaptive UI, mit Adaptive Triggern heißen die Dinger, die kann ich hier setzen, kann ich auf unterschiedliche Auflösungen reagieren und kann dann eben sagen, wie wir das teilweise von Websites kennen, mit Snappoints, ich mache einen Umbruch, ich mache Responsive Design. Was hier aber auch geht, außer Responsive Design, ich kann auch sagen, ich organisiere komplett die Oberfläche um. Also nicht nur, dass ich sage, ich mache einen Umbruch smart, sondern ich mache wirklich dann eben die aktuellen Werte, die man gerade gesehen hat, mit Temperatur eben nicht nach links oben, sondern ich mache sie vielleicht erst der Grundriss, auf dem ich rumschalte und unten die Werte mittig drunter. Das kann ich alles machen mit Adaptive UI. Ich muss im Endeffekt nur diese Adaptive Trigger bespielen. Und ich habe für HoloLens 2D einfach einen Trigger angelegt mit den Maßen, die eine HoloLens hat. Das ist bei einer HoloLens relativ bequem, weil das eben ein Device ist, wo das fest hinterlegt ist. Und kann dann sagen, okay, und für den State kriege ich hier so einen Recording-Knopf und kann dann eben, wenn ich den roten Rahmen darum habe, die Oberfläche so aufbauen und so verschieben und die Properties so ändern, dass es genau für diese Auflösung eben so passt. Und wenn ich hier eben dann Phone auswähle, blub, sieht es schon anders aus. Ne? Dann passt es nämlich nicht mehr drauf und würde jetzt schon nicht mehr bedienbar sein. Und die App weiß dann einfach, wenn sie läuft, okay, ich bin gerade auf einem HoloLens-Device unterwegs, dann nehme ich mit den Adaptive Triggern diese Auflösung und kann das Ganze so darstellen, wie das einmal im Editor gebaut ist. That's it. Das ist alles, was ich ändern muss in 2D-Apps. Das müsste ich aber auch machen, wenn ich das Ganze für ein Surface Hub zum Beispiel mache. Ja, wenn ich sage, ich will da die große Fläche nutzen. Also das ist nichts, was in irgendeiner Form was mit Windows Holographic zu tun hat. Und dann kriege ich das Ganze geschenkt und kann wirklich auch alles, was ich schon implementiert habe an Business-Logik, gerade wenn man im IoT-Umfeld unterwegs ist, wo man dann schon Backends komplett gebaut ist, das meiste on-prem, weil Cloud ist böse. Ja, also wenn man sich überlegt, das will man nicht alles nochmal machen. Ja? Und das kannst du eben alles eigentlich 1:1 verwenden. Und das ist extrem cool. Und hat erstmal noch gar nichts mit 3D zu tun. Kommt echt geschenkt. So. Jetzt ist natürlich aber die Frage, wenn ich aber 3D will, ich will es unbedingt. Ich meine, haben wir auch. Ne? Das ist einfach, dieses 3D ermöglicht natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn es darum geht, sich Produkte zu überlegen, Produktpräsentationen zu überlegen, Architektur, Explosionspläne von irgendwelchen Maschinen. Also wir haben da unglaublich viele Szenarien, die sagen, und das geht jetzt. Also von daher ist 3D schon sinnvoll. Aber was passiert, wenn ich jetzt sage, okay, ich will 3D machen? Was kommt dann auf mich zu? Vor allem das. Unity. Gleich vorweg, es geht auch ohne Unity. Ich sage aus eigener Erfahrung, das wollt ihr nicht wirklich. Das sich alles wirklich selber zu bauen, da musst du echt schon, also wenn du mit der Kinect oder so auf du bist, dann kannst du das gerne tun. Aber es ist so, dass ich auch jetzt in den HoloLens Academies, die wir gemacht haben und auch ich immer wieder bei Schulungen immer auf Leute gestoßen bin, die gesagt haben, hey, ich bin eigentlich ganz normaler 2D, UWP, .NET, WPF, Webentwickler, völlig egal. Ich habe von 3D eigentlich keine Ahnung und ich habe mit Unity noch nie in meinem Leben gearbeitet. Und dann ist das Tool echt eine Herausforderung. Erstens, weil ich denke, dass es von der Usability her besser sein könnte, aber es ist einfach für den Anwendungsbereich so unglaublich gut, was Unity hinten rausbringt, weil das willst du wirklich alles nicht selber machen, das ist echt verrückt. Und das andere ist, man merkt einfach, dass es für eine komplett andere Community gemacht ist. Das sind komplett andere Leute, das ist anderes Know-how, das ist anderer Kontext, das ist eine andere Domäne. Und die haben sich ihr Tool so gebaut, dass es für sie passt. Es ist nur für den Entwickler einfach nicht unbedingt so, dass es passt. Wir haben das damals schon gelernt bei Blend, ja, als wir Blend eingeführt haben. Also, oh, ein Designer, um Gottes Willen, das sieht aus wie ein Adobe-Produkt, das benutze ich nicht. Da habt ihr mal hier richtig Spaß. Und da kommen wir auch gleich zur Herausforderung, die Holographic mit sich bringen. 2D wie 3D. 2D vor allem das untere. Ich muss bloß kurz mal erwähnen, weil das haben wir auch einfach gelernt durch Feedback von Kunden und auch durch Projekte, die wir gemacht haben dann in dem Metier. Zum einen Fachpersonal fürs 3D-Modeling. Anders als bei Blend, wo man gesagt hat, naja, jetzt hast du ein Tool, da kannst du mal hier, ne, dein, wie wir das immer, wir haben immer so schön gesagt, irgendwie so bei WinForms, das war so UI vom Entwickler für einen Entwickler. Also es war eher funktional als schön. Dann hat man gesagt, Blend, ja komm, das packst du drauf, das kriegst du irgendwie mit, das ist auch noch gesammelt. Ne? Da wurden dann Entwickler genötigt, auch Oberflächen zu machen, hat dann teilweise auch dementsprechend ausgesehen. Aber ist halt so, da wird es jetzt eher schwierig, weil es echt so ist, dieses 3D-Asset erstellen auf einer Qualität, die jeden begeistert und die auch euch begeistert, wenn ihr die Demo gemacht habt oder wenn ihr die Demo noch macht. Das ist eigentlich mit einem nicht mehr zu bewerkstelligen. Und da gibt es einen ganzen Berufsstand, der das studiert hat. Also das ist einfach was, da hast du echt ein Problem. Und wenn du da Projekte machen willst, musst du dir erstmal überlegen, wo kriege ich eigentlich meine Modellassets her? Wo kriege ich meine Modelle her? Wer baut mir das? Wer macht mir das? Und das macht man auch nicht in Unity. Unity ist dafür da, um es dann im Endeffekt irgendwie zu animieren oder mit Skript zu verheiraten und irgendwie zum Laufen zu bringen auf so einem Device. Aber das Designen ist schon ein Riesenproblem. Und ich habe gelernt, dass man beim Designen schon im Design so viel falsch machen kann, dass es unterirdisch performant ist, ohne dass du überhaupt eine Zeile Code da drin stehen hast. Und das ist dann echt schwierig, damit zu arbeiten. Also Fachpersonal, wirklich gucken, wo kriege ich das 3D-Know-how her. Tooling-Lernkurve habe ich gerade gesagt, ist alleine schon, weil es wirklich aus einer anderen Domäne rauskommt, ist es schwierig für jemanden, der sich noch nicht mit Spieleentwicklung beschäftigt hat, sich da reinzufinden. Das Gute ist aber, dass Unity ein Tool ist, das in der Spieleentwicklung einfach weit verbreitet ist und es eine sehr große Community dazu gibt. Also man kommt da sehr schnell an Leute, die einem sagen können, wie es geht. Das sollte man nutzen, bevor man sich da alleine wild durchklickt. Die Community ist da echt groß. Geht auch schneller, da jemanden zu finden, als sich da selber reinzupacken. Entwicklungsgeräte, weil wenn ich wirklich für Holographic in 3D vor allem anfange zu entwickeln, da wird es dann schwierig mit Ausprobieren. Also diese 2D-Geschichten, was ich gerade gezeigt habe, das kann ich ja alles noch auf meinem ganz normalen Rechner machen, weil da kommt das 2D so raus. Das passt ja alles. Ich habe auch gerade gezeigt, im Blend, wenn ich dann wirklich dieses Template für HoloLens, dann ist ja wirklich what you see is what you get. Also ich habe da schon mal ganz gute Karten. Bei 3D wird es eher schwieriger. Es gibt einen HoloLens-Emulator. Wer hat schon mal was für die HoloLens entwickelt und hat diesen HoloLens-Emulator benutzt? Macht Spaß, ne? Also worauf ich hinaus will ist, jetzt nicht mal Spaß in Form von, der ist irgendwie blöd oder so, sondern das Problem ist, und das ist auch wieder so ein 3D-Verständnis, der HoloLens-Emulator emuliert Räume, weil ich will sie im Raum positionieren. Es ist aber nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein hochauflösendes Bild von einem Schlafzimmer sehe mit einer Couch und irgendwie, sondern das ist ein 3D-Mesh eines Raumes. Quasi so, wie die Brille es sehen würde. Und als Otto-Normalverbraucher, wenn du da drauf guckst, siehst du einfach nur, da hat irgendjemand Spaghetti an die Wand geschmissen. So sieht das aus. Weil du wirklich nur dieses Mesh siehst. Und es ist unglaublich schwierig, sich da irgendwas vorzustellen. Und ich aus eigener Erfahrung, ich habe den Emulator aufgemacht, ich habe es ausprobiert, es hat mich mehr irritiert, als es mir gebracht hat. Ich habe ihn wieder zugemacht. Und das ist einfach schwierig. Also da ist es dann echt so, wenn du wirklich produktiv irgendwas testen willst, brauchst du Geräte. Und Geräte ist aktuell noch ein Pain. Preislich wie lieferzeitentechnisch. Aber das ist was sich über die Zeit normalisiert, weil einfach auch OEMs irgendwann auf dem Plan sind, die eben auch Brillen für die unterschiedlichsten Ausprägungen bauen. Und dann kann ich auch wieder anders testen. Und das Letzte, das war mir auch wichtig, das ist was wir wirklich aus eigener Erfahrung im Projektgeschäft haben. Wir haben uns mit so unglaublich vielen Menschen unterhalten, die aus der Industrie kommen, Automobilbau, Baubranche, Architektur. Die setzen es auf und sagen, das löst Problem XYZ. Ich finde es total cool, das ist total steil, ich muss das haben. Und dann redest du auf einmal mit einem Fabrikbetreiber irgendwo in der Türkei. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie da so der Netzausbau ist oder wie da irgendwas, was Infrastrukturthemen angeht. Und dann musst du denen aber erklären, Leute, wenn ihr das benutzen wollt, dann müsst ihr irgendwie eure Daten dahin kriegen. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Nein. Also da kannst du dann anfangen, teilweise erstmal mit den Leuten zu reden, wie man WLAN aufzieht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also dass diese Technologie ein super Door-Opener ist, aber wir infrastrukturtechnisch da einfach viel mehr machen müssen und noch viel mehr supporten müssen. Und das ist einfach was, was man nicht unterschätzen soll, wenn man sagt, okay, ich biete mal Holographic bei meinem Kunden an, bei meinem Partner an. Das zieht sehr viel nach. Und die Frage ist, wen kann ich ins Boot holen, der mir das mit abdeckt, oder kann ich es selber abdecken? Aber das ist was, was man sich wirklich in die Augen gucken muss und wirklich sagen muss, kann ich es liefern? Und wenn ich es nicht liefern kann, sollte ich mir denjenigen besorgen, weil sonst wird es eher nichts mit so einer Projektbeauftragung. Also nur mal so aus dem Feld. Okay. Demo. Und zwar Code-Demo. Ich wollte jetzt absichtlich hier kein 15-Minuten-Demo-Feuerwerk machen, wo ich jetzt irgendwelche Sachen auf den Tisch stelle und alle, ist ja awesome, weil ich will, dass ihr diese 10 Slots nutzt und alle, die auch nicht diese Slots nutzen, das müsst ihr selber erleben, das ist eine eigene Experience. Ich kann euch das jetzt hier mit dem Video auf dem Bildschirm packen, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich würde viel lieber die Zeit nutzen, um euch zu zeigen, was es technisch eigentlich braucht, ein 3D-Hologramm zu erstellen, oder eine 3D-Applikation zu erstellen, ganz kurz. Und der Astronaut, das ist der, über den ich mich immer so ein bisschen beömmel, weil ich das immer schön finde, weil egal welche Demo, immer kommt der Astronaut irgendwo vor. Es gibt im Netz auf der Microsoft-Seite einen Bereich, ich habe die Links hinten im Foliensatz, einen Bereich, das ist die HoloLens Academy. Und was wir da anbieten ist, das sind Hands-on-Labs, sehr hochwertige Hands-on-Labs, auch mit wirklich hochwertigen 3D-Modellen, die aber auch sehr performant funktionieren, in denen ich eben diese unterschiedlichen Sachen ausprobieren kann, um es anzuprogrammieren. Also gerade wie es darum geht, Interaktion mit Gestensteuerung, mit dem Blick, den man erstmal braucht, um irgendwas zu selektieren. Wie kann ich da Voice einbinden? Und da gibt es eben diese Labs dafür. Und das ist eben der berühmte Astronaut. Und der Astronaut ist eine Geschichte, ist wirklich, wie ich gesagt habe, ist total hochauflösend. Die Labs sind sehr gut. Ich habe mit den Labs nur das Problem, das merke ich immer wieder, wenn ich Hands-on mit Leuten mache, die sind unglaublich komplex. Also wenn du aus einer Schiene kommst, wo du noch nie in deinem Leben irgendwas mit Unity gemacht hast, dann hast du es am Ende gemacht, es läuft, du freust dich, sieht gut aus, aber wenn du ehrlich bist, was ich da jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht so wirklich. Ja, weil da schon sehr viel vordefiniert ist. Und deswegen ist jetzt mal, dass ich kurz mal so 10, 15 Minuten einfach mal in so eine Grundfunktionalität mit euch eintauchen will. Einfach mal wirklich from scratch. Weil es gibt eben auch dieses Holo-Tool-Kit, habe ich gelernt, als ich damit angefangen habe zu entwickeln, das einem sehr, sehr viel abnimmt. Das aber eben auch gerade beim Lernenden sehr viel abnimmt. Also es ist dann eher schwierig nachzuvollziehen. Deswegen habe ich mal was gebaut, was noch relativ einfach ist, aber eben dann schon zeigt, wie es geht. Und zwar, ich zeige euch erstmal kurz das Szenario. Und das muss ich euch jetzt auch aus dem Video zeigen, weil das auf die Kamera zugreift. Und ich habe das Problem, wenn ich hier den Livestream anmache, dann kann ich keine Fotos und keine Videos mehr schießen für mich selbst auf Platte. Also da kann immer nur ein Stream aufnehmen. Das wäre ein bisschen blöd. Von daher ist es so, dass ich eine App gebaut habe, die Folgendes tut. Ich habe meinen Kollegen, den Oliver, gerade genötigt, mal freundlich in die Kamera zu lächeln. Ich habe das auch vorher mit ihm abgeklärt, ob das okay ist. Und habe gesagt,
ja, also der gibt dann auch so ein Feedback.
Ich schicke das Ganze an Cognitive Services, dieses Bild. Das ist ein AI-Dienst von Microsoft, der Gesichter und Emotionen analysieren kann. Vieles mehr, aber eben zwei Teile davon sind die. Und habe gesagt, okay, gut. Und danach bilde ich ein Hologramm, das guckt, wo sein Kopf ist, einen Kasten rumbaut und eben diese Sachen daneben schreibt. Bis aufs Alter hat er mich zusammengeschissen, er ist ein halbes Jahr älter auf dem Bild, als er eigentlich ist, hat er gemeint, es ist eine Frechheit, aber so an sich kommt das schon alles sehr, sehr nah dran. Und das ist so ein bisschen auch ein Szenario aus den ganzen Science-Fiction-Filmen, dass du irgendwie rausgehst in die U-Bahn und irgendwie hier so, ne? Was auch nicht so ganz angenehm ist, aber hier raumintern funktioniert das. Und jetzt ist die Frage, und das ist eigentlich das ist eine gute Demo, weil es A, relativ überschaubar ist, was 3D-Technik angeht und man trotzdem erkennen kann, wie es tut. Und B, wie kann ich eben Dinge, die ich heute schon im Business-Logic gegossen habe, wie zum Beispiel mit einem HTTP-Request sich die Daten bei einem Service, bei einem Webservice holen, wie kann ich sowas in Unity einbauen? Denn ich habe ja gesagt, hier ist ja alles UWP und ja, das stimmt auch. Man muss es nur ein Stück weit ein bisschen relativieren. Ich zeige euch auch gleich, warum. Gehen wir mal nach Unity. Ich habe hier ein Projekt gebaut, das ist relativ einfach. Das ist der Editor. Also ich habe hier zum einen auf der linken Seite so ein bisschen meine Hierarchie von meinem Projekt und ich habe hier unten meine Asset Library, da ist jetzt gerade nicht viel drin. Da habe ich einfach nur zwei erwähnenswerte Sachen reingezogen, nämlich einen Textbaustein und diesen viereckigen Kasten, dass ich den nicht erst malen muss, sondern kann sagen, ich habe schon einen gemalt, bitte nutzt den. Und in dieser Szene, also in dieser App, habe ich jetzt im Moment drei Sachen eingebaut. Und das da, das ist das Licht, womit wir diese 3D-Szene beleuchten, ist eigentlich unnötig, weil ein Hologramm ein selbstleuchtendes Objekt ist. Also das könntest du auch rausnehmen. Wenn du das noch irgendwie beleuchten willst, kannst du es tun, aber du musst es nicht machen. Wenn ich das bei der normalen 3D-Geschichte rausnehme, dann ist halt finster. Also dann ist halt einfach schwarz. Brauchen wir hier nicht. Ich habe einen Status, das ist eine Textbox oder ein Textobjekt, wo ich einfach im Moment drinstehen habe. Loading mit einem Default-Wert und die Main Camera. Und die Main Camera ist in der 3D-Szene einfach das, wovon es ausgeht. Das kennen wir von zum Beispiel so Ego-Shootern, dass ich immer die Hand sehe, da ist die Kamera und ne? Die Main Camera ist in dem Fall die HoloLens, in unserem Fall, oder dann später halt irgendein anderes Holographic Device. Es ist einfach wirklich die Position auf dem Kopf. Das ist wichtig zu verstehen, damit man dann auch später weiß, wie geht man von da aus dann weg und packt das Ganze dann von den Koordinaten her im Raum, weil das ist der Punkt, von dem wir die komplette Berechnung machen, wo wir Dinge anordnen. Genau, das brauche ich. Und was ich dann mache, ich habe eine Kamera und dieser Kamera gebe ich in Unity für die unterschiedlichsten Dinge, die diese Kamera tun soll, in dem Fall unsere Brille, gebe ich Skripte mit. Und in diesen Skripten ist quasi das Verhalten hinterlegt. Ja, wie zum Beispiel, was passiert, wenn ich mit meinem Cursor auf das Objekt treffe, würde ich ein Skript anlegen mit einem Eventhändler drauf. Oder eben auch, was passiert, wenn ich diesen AirTap mache. Also das ist jetzt nämlich genau, was ich hier in diesem Gesture-Manager-Skript gemacht habe. Das zeige ich auch gleich, was da drin steht. Aber das ist erstmal so das Grundding, das ihr gerade gesehen habt, was ich in Unity machen muss, um das zu erstellen. Was ich dann, und das ist einfach wirklich gewöhnungsbedürftig, was ich dann machen muss, ist, ich muss erstmal in die Build-Settings gehen, muss hier sagen, und jetzt spuck mir bitte eine Universal 10 App aus. Ich hätte das Ganze bitte Direct 3D und ich möchte bitte auch die Unity C-Sharp Projects, also die Skripte, mit exportieren. Wenn ich hier auf Bauen drücke und ich auch wirklich diese Szene, die wir gerade gemacht haben, hier reinziehe, wenn man das vergisst, ne, da suchst du 2 Stunden, warum dein App leer ist. Das ist ganz bitter. Aber die musst du wirklich jedes Mal händisch reinziehen. Ja, geht auch schnell, das Bauen dann. Man wundert sich und sagt, hey, ist doch performant, was haben denn alle? Das kommt halt nichts. Erstes Bauen dauert unter Umständen ein paar Minuten. Wird doch ziemlich viel rübergespielt. Und was dann hinten rauskommt, ist eine Solution, die 3 Projekte hat. Und hier haben wir eben diese UWP-App, von der wir die ganze Zeit reden, dass wir sagen, das ist ja alles UWP, ist ja toll. Das Problem ist nur, dass das eigentlich eine Container-Applikation ist. Und in diesem Container läuft eigentlich das erste Projekt, dieses Assembly C#, weil da sind eigentlich die ganzen Unity-spezifischen Features drin. Habe ich dann insofern ein Problem, dass ich, wenn ich zum Beispiel bestehende Business Logic verwenden will, ich dann eben genötigt wäre, weil das dann in dem Fall erstmal per Default der Unity Namespace ist, mir DLLs einzubinden, die ich dafür bräuchte. Wenn ich aber sage, ich habe zum Beispiel Portable Class Libraries gebaut, ist mein aktueller Stand, ich habe da auch schon mit den Leuten diskutiert, ich habe es nicht geschafft, man konnte auch keiner sagen, wie es geht. Da bin ich lernfähig, wenn es irgendjemand besser weiß, aber aktueller Stand war, Portable Class Libraries kann ich da nicht einbinden. Ich muss das Ganze wirklich als Binary bauen und muss die DLLs einhängen und dann kann ich wieder auf die DLLs zugreifen. Das ist so wieder so, ja, es ist schon UWP, aber irgendwie tut's weh. Ist nicht so schön. Wenn man dann mal in die App reinguckt, die wir da gesehen haben, habe ich eigentlich einen markanten Einsteiger, den ich eben in diesen Unity Gesture-Manager-Geschichten oder überhaupt in den Manager-Geschichten habe. Und das ist dieses Void Awake, wenn ich hier wache, also wenn das Ding wach wird, wenn das Ding initialisiert wird. Das sind einfach hochtrabendere Namen. Initialize oder so. Und was ich hier mache, ist, ich packe mir hier einen Eventhändler, der auf den Tab reagiert. Na, dass ich hier den Tab mitkriege und dann habe ich hier eben so, dass ich sage, okay gut, ich mache hier Photo Capturing, ich bereite die Kamera vor einfach, die ich brauche, um ein Bild zu machen. Ist ganz klassisches Kamera-Handling, eben mit einer Unity-Kamera. Durchläuft dann auch einige Stadi und wenn die Kamera initialisiert ist, und da wird es jetzt dann wieder spannend. Capture created, ist es hier? Nee, wenn ich die Kamera quasi angefasst habe, dann gebe ich dir noch ein paar Parameter mit. Das war die Geschichte. Und wenn ich sage, ich habe mein Bild geschossen, da sieht man das ganz gut. Dann kommt wirklich 3D-Arbeit, Unity-Arbeit. Nämlich, ich muss erstmal rausfinden, wo ich mich befinde. Und dann suche ich aufgrund dessen, also das sind, wer sich da mit den Algorithmen, das würde jetzt zu weit führen, wie das funktioniert. Ich suche mir die Kamera-Position, die Rotation, weiß dann, wo ich bin und suche mir dann daraufhin eben auch den Textblock aus, den ich gerade gesagt habe, mit Loading. Ja, und sage dann, okay, und jetzt tausche ich den Text aus. Und kann mir hier nämlich über dieses Status, das ist nämlich das Objekt, haben wir Status genannt, kann ich darauf zugreifen und kann dann hier den Text editieren und kann das dann auch wieder anders ausrichten im Raum. Nämlich wieder in Relation zu meinem Blick. Also wer Data Binding gewohnt ist und sucht, weitersuchen. Da merkt man auch wieder, das ist mit OBP wieder so eine Geschichte. Also du bist eigentlich hier anders unterwegs. Man macht Dinge wieder per Hand und macht viel wieder zu Fuß, was man hier sieht. Und anderer Punkt, auf den ich noch kommen will, euch noch zeigen will, ist, dass man auch ein bisschen merkt, dass das Handling anders ist, ist die Geschichte, wenn ich sage, okay, alles klar, ich habe jetzt das Foto gemacht, ich habe jetzt eben den Textblock mir gesucht, dieses Game-Object, was ist dann, also ist erstmal alles ein 3D-Game-Object, habe den Text geändert, habe den Text wieder in Relation zu meinem Blick angezeigt, okay, und jetzt möchte ich gerne das Ganze verarbeiten. Nämlich, ich möchte es gerne an den Cognitive Service schicken und der soll mir doch bitte ein Resultat zurückgeben. Und da sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass dadurch, dass es hier alles wirklich der Unity Namespace ist, dass es diese Objekte wie zum Beispiel den HTTP-Client, solche Sachen gibt es bei Unity auch, aber es ist halt einfach ein völlig anderes Handling. Kannst du dir dann eben auch über DLLs, die System-DLLs, die wir haben, und zwar auch den HTTP-Client, wie man das aus einer .NET-Entwicklung kennt, zwar auch reinziehen, ist aber von Unity da, kann auch benutzt werden, aber ist dann einfach vom Vorgehen her doch ein bisschen anders. Und wie gesagt, das, was ich aktuell eigentlich in Portable Class Libraries auslagern würde, tatsächlich kann ich in dem Zuge Stand heute aktuell nicht tun, ohne beim Bauen ein bisschen Handstand zu machen. Genau. Hab dann hier eben ein www-Object, heißt das Ganze, bekomme hier JSON zurück und kann dann hier eben sagen, okay, das ist dann auch so eine Geschichte, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, was ich händisch machen muss. Ich muss mir hier, wenn ich das schon mal ein Foto gemacht hatte, erstmal alle Kästen und alle Textlabels, die ich schon hatte, mit irgendwelchen Werten, auch wenn ich mehr Köpfe in einem Bild habe, dann kann ich auch mehrere Kästen und mehrere Texte machen, muss ich erstmal hier alle suchen in meiner Szene, muss die alle erstmal rauslöschen und dann kann ich die neuen erstellen. Also der Komfort, den man so kennt, ist da echt ein anderer. Das ist auch ein anderes Arbeiten und muss man ein bisschen umdenken. Genau. Und wenn ich dann hier zum Beispiel sage, okay, da wird es dann eben so, dass ich sage, ich muss dieses Textding und auch dieses Textfeld neu ausrichten. Und da ist dann einfach, man sieht es, das ist einfach unglaublich viel Berechnung. Es ist aber trotzdem, wenn man es sich mal anguckt, eigentlich gar nicht so viel Berechnung. Also wen es interessiert, kann im Nachgang gerne nochmal kommen, dann können wir über dieses Ganze, wie das mit den Berechnungen, mit den mathematischen Dingen funktioniert, können wir im Nachgang klären. Aber was ich zeigen will ist, und das finde ich eigentlich ganz gut, im Blog, wenn man erstmal sieht, also es war für mich so am Anfang so, kommst aus der Xaml-Ecke, bin total verwöhnt, alles gut, macht alles so viel automatisch, denke so, wow, ich fange wieder rum, irgendwelche Sachen rumzuschieben. Aber wenn man guckt, was da eigentlich passiert, wenn man das Fenster rumschiebt und wenn man so guckt, wie viel eigentlich die APIs von selber machen, das ist eigentlich lächerlich wenig. Was du dich selber kümmern musst im Raum. Du musst dir im Endeffekt nur die Daten von der Kamera holen und dann vielleicht noch so ein bisschen Ausrichtung machen, wenn du es noch irgendwo anders hinschieben willst und das war's. Genau, und da ist es im Endeffekt genau dasselbe mit den Emotionen. Wir suchen das Gesicht, holen uns die Position, legen dieses viereckige Kästchen über das Gesicht und tauschen den Text aus. Und wen es interessiert, kann ich die Demo dann geben. Es ist wirklich überschaubar, einfach mal in so einer Demo zu gucken mit dem üblichen Bordmittel und nicht den Toolkits, wie funktioniert sowas. Und das kann man genau da eigentlich relativ gut nachvollziehen. Wie viel Berechnung muss ich wirklich selber machen? Was wird mir schon über die APIs wirklich zur Verfügung gestellt? Und wie kann ich Dinge, die ich früher einfach schon in Business Logic, PCLs, schon gemacht habe, was kann ich davon in Unity in irgendeiner Form wieder einbauen und wie wird es gemacht. So, das war das eine. Anderer Punkt noch. Wir haben so ein bisschen die Lernkurve gehabt, gerade wir haben so ein bisschen bei Produkten in der Vergangenheit gelernt, dass es sehr, sehr gute Produkte auf dem Markt gab, aber immer das Problem war, dass die nicht eingeschlagen sind. Meistens lag es daran, dass es dafür kein Content gab, als das Zeug rauskam. Und deswegen ist es bei, was ich auch gerade gesagt habe, das Problem, Know-how aufzutreiben, das einem die Modelle erstellt, das einem erstmal Hologramme überhaupt möglich macht, ist echt schwer zu finden. Und deswegen haben wir im Windows Creator Update, also das nächste Update, das kommt, 3D-Funktionalität bzw. 3D-Support gezeigt und auch versprochen für die nächste Version. Ein Teil davon war zum Beispiel Paint 3D. Hat es irgendjemand verfolgt? Hat es jemand gesehen? Ja, also die Idee ist zu sagen, hey, ihr habt die Möglichkeit einfach relativ leicht 3D-Content selber zu erstellen. Machen wir uns nichts vor. Damit machst du keine hochauflösenden Auto-Cut-Geschichten nach oder kannst irgendwelche hochauflösenden Modelle von architektonischen Sachen malen, aber du kannst erstmal doch einiges machen, wenn es darum geht, eigene Hologramme zu erstellen. Ich glaube, das ist auch gerade am Anfang, wenn man damit arbeiten will und wenn man sich das anschauen will, wie es funktioniert, ist es unglaublich cool. Ich habe das Creator-Update drauf. Ich zeige es euch kurz. Das Ganze findet ihr unter Paint 3D Preview. Also wer im Insider-Programm ist, wird sich das wahrscheinlich irgendwann mal heimlich draufgeschlichen haben. Findet ihr hier. Ich habe es auch zufällig dann gefunden. Mache hier mal eine neue Szene. Und was ich jetzt hier machen kann, ist ganz cool. Ich kann hier sagen, ich möchte ein 3D-Objekt painten hier oben und hier gibt es dann eben unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze, was kann ich machen? Also hier gibt es schon fertige Würfel, es gibt hier unterschiedliche Symbole schon. Und was ich eben auch machen kann, muss mal gucken, ob ich das jetzt hier mit meinem Klappen hier hinkriege. Ich kann eben auch sagen, ich mache hier so ein 3D-Doodle, heißt das Ganze, und kann dann eben mit dem Stift zum Beispiel, kann ich hier anfangen. Ich bin jetzt kann hier sagen, eieiei, Moment, das war nichts. Das war ja gar nichts. Weg. So, ich kann hier sagen, nein, möchte ich nicht. Aber jetzt. So, hä? Ist das schön, oder? Das hätte ich mir gewünscht, als ich gerügt worden bin, ich soll keine Plätzchen essen. Das ist doch viel netter. Raus. Es ist kein Blatt. Hallo. Es ist dein Herz, das sieht man doch. Es ist mit Liebe gemalt. So, und was ich jetzt hier eben machen kann, ich kann dem Ganzen dann einfach noch gewisse Sachen mitgeben, die wie zum Beispiel die Farbfüllung oder so. Was ich, das ist vielleicht ein bisschen negativ. Ja. Und was man jetzt hier sieht, was das Ding gerade gemacht hat, ist Folgendes. Muss mal gucken, können wir das hier mit der Maus drehen? Ups. Ach ja. Jetzt wird es echt fummelig. Das ist nicht gut. Das wollte ich nicht. Ich will das nicht. Hab ich probiert, hat nicht funktioniert. Okay, wo wieder die Selektion hier? Genau, das Objekt. Ist noch Preview, stelle ich gerade fest. Ah, jetzt. So, markiert das Herz hier. Und was der gemacht hat, ist, er hat dem Ding wirklich Tiefe gegeben. Ich kann da jetzt auch Texturen draufladen, ich kann da auch wirklich mir mehr Mühe geben und kann dann eben auch mit Assets mit aus dem 3D-Bilder zum Beispiel laden, wer den kennt, und kann da eben noch Sachen reinadden. Aber was echt verblüffend ist, haben wir die Zeit noch? Das ist gleich vorbei, aber das mache ich jetzt noch schnell. Ich kann hier eben auch sagen, so. Text damit. Sammeln wir mit. Genau. Ziehen Sie es rüber. Ja, mit der Auflösung kommt man nicht an den Apply-Button. Das ist auch toll. Das ist Room for Improvement. Ach du Heilige. Ja, schade. Schade, dass das so gut funktioniert. Gucken, kriegen wir das noch irgendwie so? Ich will noch nicht aufgeben. So, wenn ich das jetzt beides markiere. Toll. Dreht es in unterschiedliche Richtungen. Also ich habe hier 3D, ich habe im Text hoffentlich auch 3D, das wäre toll. Ja, genau, ich habe hier Tiefe. Und was ich jetzt machen kann ist, und das ist echt abgefahren, was ich gut finde, ich kann das Ganze hier speichern und kann es echt exportieren. Holen zu mir hier einen Ordner. Dauert ein bisschen und kann mir das Ganze wieder in Unity importieren und habe dann wirklich, wenn ich das Ganze ohne irgendwas zu machen als Windows 10 Projekt baue, das Ganze auf einer HoloLens. Das ist schon echt ziemlich cool, gerade einfach, weil man sagt, okay, wenn ich schon aus dem 3D-Modeller oder einfach dieses Format, in dem das Ganze gespeichert wird, ist eben auch ein recht gängiges Format. Wie heißt es? FBX. Gibt es gute Assets dazu, gibt es auch gute Libraries dazu, kann man sich echt ziemlich gut was bauen. Und was da eben auch dazu kommt, das wurde auf dem Windows-Event gezeigt. Das ist leider noch nicht verfügbar, sonst kann ich es nicht zeigen. Es wird möglich sein, mit dem Creator-Update für die Telefone oder für Mobile-Devices wirklich Objekte einmal rundum zu scannen und das Ganze wirklich als 3D-Modell zurückzubekommen. Das ist völlig abgefahren. Das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist wirklich dann Rendering erstmal für lau. Wer sowas schon jetzt machen will, es gibt im Store eine App, die heißt 3D-Scan. Habe ich die hier drauf? Nee. 3D-Scan gibt es im Store. Ist eine App, die es möglich macht, solche 3D-Scans zu machen, sofern ihr Kinect-Kameras habt. Das Ganze funktioniert mit Kinect und kann eben solche Modelle erstellen. Ist das hier? Genau, 3D-Scan. Mit Kinect funktioniert ziemlich gut. Kann ich um die Person rumgehen, kann eben solche Modelle erstellen. Und dann eben auch wieder das Hologramm einbinden. Würde ich euch gerne noch zeigen, aber der zeitliche Rahmen sagt nein. Wen es interessiert, wie sowas auf einer HoloLens aussieht, einfach nochmal kurz da bleiben, können wir dann gleich noch machen. So. Das ist der Teil, wo es jetzt darum geht, wer beantwortet wem die Fragen. Ja, die erste Reihe ist halt, ne? Als Hologramme. Die wollen üben. Okay, alles klar. Ich würde es so machen. Du suchst aus.
Ich suche aus.
Ja, du suchst dann aus. Weil du musst jetzt ein bisschen aufpassen, wer sich als erster meldet. Und dann das Mikro reichen für die Antwort. So, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen und den Einsatz kennt ihr ja. So, erste Frage. Wer war heute Morgen in der Keynote? Das war noch nicht die Frage. Die Frage ist eine andere. Ihr habt diejenigen, die in der Keynote waren, haben ihn auf jeden Fall gesehen. Andere kennen ihn vielleicht auch so schon. Scott Guthrie hat eine Kleidermarotte. So, machen mal die Hand runter. Ihr wisst noch gar nicht, was kommt. Welche Marke hat das rote Poloshirt? So, wer war schnell?
Marco Polo.
Marco Polo?
Nein. Nein. Nicht reinrufen.
Ralph Lauren.
Jawohl. Glückwunsch. Der Oliver ist nicht mehr da, ne?
Doch,
der ist da. Danke. Ich hab nämlich, Oliver hat mir einen Auftrag gegeben für den Anfang. Asche auf mein Haupt. Ich habe es vergessen tatsächlich. Die Gewinner sich bitte bei Oliver melden. Der nette Herr im blauen Shirt. Total auffällige Klamotte heute, wegen den Daten einfach, damit wir euch die Slots verteilen können. Gut, zweite Frage. Wer kann mir den Unterschied zwischen Augmented Reality und Mixed Reality erklären?
Augmented Reality werden Daten in das Realitätsbild eingeblendet und bei Mixed Reality wird das auf die Realität aufgebaut. Du kannst 3D-Objekte auf Tische, Stühle, sonst was bauen. Das kannst du anders nicht.
Geht? Ja, sehr schön. Ein Gewinner. Das ist gar nicht so einfach mit den Fragen. Sehr schön. Wer meldet sich? Der Herr mit der steilen Friese war als erster. Ja. Wie ist das Tool, in dem ich gerade gemalt habe?
Paint 3D.
Sehr gut. Nein. Wie heißt der Mechanismus, mit dem ich in UWP zwischen unterschiedlichen Auflösungen routen kann? Richtig. Adaptive Trigger. Sehr gut. Wie viel haben wir noch? Sechs? Sechs Stück noch? Och, das ist echt schwer. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen. So ein Mist. Also los, komm, wie heißt meine Tochter? Sehr schön.
Maxim.
Ja, sehr gut. Habe ich nicht gesagt, kann keiner wissen. Ja, stimmt, okay. Uli, wenn du uns dort bist, sag's halt. Sehr gut. Mist, ich hatte eine Frage, jetzt ist es weg. Was war die Frage? 42. Nee, nächste Frage. Was war der Einstiegspreis für die VR-Brillen, die ab dieser oder nächster Woche announced werden? Was war's? Ich hab's nicht gehört.
299.
299 ist richtig. So, haben wir noch? 4. Bitte? Ja, das ist fies. Ja, das ist gut, weil dann habe ich auch einen besseren Überblick, was ich schon verballert habe. Nicht, dass es am Schluss 11 sind. Dann hat der Oliver Spaß. Ja, ist tatsächlich so. Kann sich noch jemand an mindestens einen Hersteller erinnern für diese VR-Brillen?
Dell?
Stand drauf, sehr gut. Nee, komm. Was war, was ich erzählt habe über die Industrie? Was war der größte Pain, worüber sich die Industrie gefreut hat, dass wir es gelöst haben?
Keine Displays an den Maschinen und handloses Arbeiten, also
genau.
Ohne was zu bedienen.
Sehr gut. Sehr gut. Wie bitte? Du darfst dich aber nicht melden. Okay, alles klar, das ist eine spannende Frage. Wie hieß die Band im YouTube-Video, das ich gezeigt habe? Sehr gut. Noch ein Slot. Wie viel haben wir noch? Zwei. Bitte? Los. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Deswegen. Ja, dann ist gut. Weiß es irgendjemand, wenn es publiziert war? Ich glaube nämlich eher nicht. Das ist tatsächlich das Problem mit dem Sichtbereich, ja. Was haben wir noch? Wie hieß der Referent, den ich angekündigt habe für die UWP-Session? Nur der Vorname reicht völlig. Bernmeier, so. Oliver? Einen noch? Bitte? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Okay, das ist jetzt mal so, das hat jetzt mit der Session nichts zu tun, sondern hat eher was mit den Randdingern zu tun. Es gibt hier einen Referenten, der ein Stoffeinhorn eingebaut hat in seine Sessions. Wer ist das? Nee, geht nicht.
Das ist ja gemein.
Ja, reicht auch? Richtig, der Tim. Da musst du wieder herschenken. Ja, dann such dir einen aus. Jetzt. Du. Wunderbar. Und ich glaube, das waren alle. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen, die ich beantworten soll? Tatsächlich. Okay. Dann bedanke ich mich. Viel Spaß noch am Technical Summit.